Oliver Schröm und Oliver Hollenstein. Die Akte Scholz. Der Kanzler, das Geld und die Macht. Das weiß ich nicht mehr. Ausgeschlossen für mich ist, mich daran zu erinnern. Ich habe weder an das Erste noch an das Zweite, was Sie gefragt haben, eine Erinnerung. Es ist beinahe bewundernswert, auf wie viele unterschiedliche Arten Olaf Scholz sagen kann, dass er alles vergessen hat. Für die Mitglieder des Untersuchungsausschusses zu den Cum-Ex-Machenschaften der Warburg Bank ist das ziemlich frustrierend. Denn sie wollen aufklären, inwiefern Scholz in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister der Bank dabei geholfen hat, ergaunerte Steuergelder nicht zurückzahlen zu müssen. Scholz ist ein Vollprofi, wenn es darum geht, sich nicht in die Karten gucken zu lassen. Das macht es schwierig bis unmöglich, ihm etwas Konkretes nachzuweisen. Doch es gibt eine Menge Indizien, die kein gutes Licht auf ihn werfen. Welche das sind, erfährst du in unserem Blink. Doch zunächst einmal zeigen wir, wie sich der heutige Kanzler seit seinem Eintritt in die Politik verändert hat. Vom idealistischen marxistischen Juso zum wirtschaftsnahen Realpolitiker, der sich hinter den Kulissen für das Wohl einer skrupellosen Bank einsetzt. Außerdem erklären wir kurz und knapp, wie Cum-Ex funktioniert und entlarven Tricks, mit denen Banker versuchen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. In seinen frühen Jahren in der Politik gehört Olaf Scholz zum marxistischen Flügel der SPD. Die Siedlung Großlohe im Nordosten Hamburgs wurde in den 1960er Jahren auf ehemaligen Kuhweiden erbaut. Sozialbauten, Mietskasernen und vereinzelte Hochhäuser prägen damals das alles andere als protzige Bild. Am Rande der Siedlung führt ein kleiner Weg durch die Natur und schlängelt sich schließlich durch Reihenhäuser hindurch. Dort wächst Olaf Scholz mit seinen beiden jüngeren Brüdern auf, in einem roten Klinkerbau mit Garten. Bescheiden, aber für Großloher Verhältnisse privilegiert. Auch an der Grundschule unterscheidet sich Olaf Scholz von den anderen Kindern seines Alters. Er hasst Sport, liest gern, bekommt gute Noten und erhält als einziger eine Empfehlung fürs Gymnasium. Dort wird er Schulsprecher, sozusagen sein erster Schritt in die Politik. Dass er einmal Kanzler werden will, erzählt er seinem Vater, einem Textilhandelsvertreter, schon im Alter von 12 Jahren. Mit 17 Jahren tritt Olaf Scholz in die SPD ein. Ein Grund dafür ist Helmut Schmidt, dessen Persönlichkeit den jungen Scholz tief beeindruckt. Trotzdem geht er gegen Schmidt und den von ihm mitgetragenen NATO-Doppelbeschluss auf die Straße und demonstriert. Denn es widerspricht der politischen Haltung des jungen Olaf Scholz, atomare Mittelstreckenraketen zur Abschreckung im Kalten Krieg in Deutschland zu stationieren. Ein Foto von damals zeigt einen lockigen Mann in Lederjacke, der lässig neben einem Transparent steht. Darauf eine Faust, die eine Rose umschließt. Als Teil des marxistischen Flügels der SPD vertritt Scholz in jungen Jahren radikal linke Ansichten. In der Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft etwa plädiert er dafür, den Kapitalismus zu überwinden, nennt die BRD eine europäische Hochburg des Großkapitals und die NATO aggressiv-imperialistisch. Bei den Jusos steigt Scholz bis zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden auf. Außerdem studiert er Jura. Nach der Wiedervereinigung setzt er sich als Arbeitsrechtler dafür ein, dass möglichst wenig Arbeitsplätze in den sogenannten volkseigenen Betrieben verloren gehen, die in Ostdeutschland durch die Treuhand in den freien Markt der BRD überführt werden. In dieser Zeit nimmt Scholz eine mehrjährige Auszeit von der Politik, die er später seine Entgiftung nennt. Denn auch wenn er Parteimitglied der SPD bleibt, ändern sich seine politischen Ansichten. Nach einer Auszeit kehrt Scholz als Realpolitiker aufs politische Parkett zurück. Was ich damals geglaubt habe, halte ich heute überwiegend für falsch, sagt Scholz einmal in einem Interview für den Spiegel über seine politischen Anfänge. Als Folge seines Gesinnungswandels wird Scholz zum Realpolitiker bzw. Pragmatiker, der nicht vor taktischen Entscheidungen zurückschreckt, wenn sie ihm oder seiner Partei nützen. Das zeigt eine Episode aus dem Jahr 2001. Damals ist Scholz Innensenator von Hamburg und die rot-grüne Regierung steht wegen angeblicher Defizite bei der Kriminalitätsbekämpfung unter Druck. Vor allem der Jurist Ronald Schill, der bundesweit wegen seiner harten Urteile in Gerichtsverfahren als Richter gnadenlos, bekannt ist, kritisiert die Regierung. Zu jener Zeit stehen die Bürgerschaftswahlen kurz bevor und das von Schill genährte Narrativ einer zu laschen Justiz schadet den Umfragewerten der SPD. Was tut Scholz also? Innerhalb kürzester Zeit schafft er neue Stellen bei der Polizei und setzt darüber hinaus eine hochumstrittene Maßnahme durch, gegen die sich die Grünen als Koalitionspartner vergeblich wehren. Den Einsatz von Brechmitteln bei mutmaßlichen Drogendealern. Mit deren Hilfe sollen verschluckte Drogenpäckchen zum Vorschein kommen. Umstritten ist diese Methode, weil sie potenziell lebensgefährlich ist. Scholz nimmt das in Kauf, um der SPD den Anstrich einer Partei zu geben, die hart gegen Kriminelle vorgeht. Tragischerweise kommt es tatsächlich zu einem Todesfall. Im Dezember 2001 stirbt der Kleinkriminelle Achidi John, nachdem ihm ein solches Brechmittel verabreicht wurde. Scholz hat sich vom Idealisten, der gegen Gewalt protestierte, zu einem Politiker entwickelt, der auch fragwürdige Entscheidungen trifft, wenn sie dem eigenen Machterhalt dienen. Doch in diesem konkreten Fall geht der Plan nicht auf. Die SPD verliert 2001 erstmals seit den 1950er Jahren die Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Innerhalb der SPD gilt Scholz fortan als Vertreter des rechten Flügels. Dem Spiegel erzählt er in einem Interview, kein politischer Wille komme an den Gesetzmäßigkeiten der Ökonomie vorbei. Und in seinem Wahlkampf um den Hamburger Bürgermeisterposten vor der Wahl 2011 nennt er die SPD die wirtschaftsfreundlichste Partei Hamburgs. Damit reklamiert Scholz ein Prädikat für sich und seine Partei, das gemeinhin eher mit der CDU verbunden wird. Und das ist durchaus beispielhaft für die Art und Weise, wie Scholz auch heute noch öffentlich auftritt. Hanseatisch nüchtern und ohne markige Sprüche. Jedenfalls meistens. Denn auffallende Formulierungen wie die wirtschaftsfreundlichste Partei Deutschlands setzt Scholz ganz gezielt ein. Ansonsten wirft er gern den Scholzomat an, wie die Zeit seine Fähigkeit nennt, wie ein Roboter seriös klingende, dabei aber völlig unverfängliche Sätze in die Mikrofone der Medien zu diktieren. Die Masche hat Erfolg. Mit seinem Image als verlässlicher und vertrauenswürdiger Politiker ohne große Schnörkel gewinnt er 2011 die Gunst der Hamburgerinnen und Hamburger. Die SPD holt die absolute Mehrheit und revanchiert sich damit für die Schmach, die sie 10 Jahre zuvor durch die CDU erlitten hat. In seinem ersten Jahr als Bürgermeister lädt Scholz auch wichtige Hamburger Bankiers zum Gedankenaustausch ein. Das entspricht seinem Verständnis einer Politik, die ohne starke Wirtschaft keinen Erfolg haben kann. Unter den Bankiers ganz vorne dabei Christian Olearius, damaliger Aufsichtsratsvorsitzender der Privatbank Warburg und Co. Der Hamburger Bankier Christian Olearius versteht sich als Mäzen der Stadt Hamburg. Moment mal, ist das da etwa eine Falte in deinem Lederschuh? Oha, wie unziemlich! Tatsächlich gilt in der Hamburger Warburg Bank nicht nur der Banker-Dresscode aus Anzug, Krawatte und Lederschuhen. Obendrein ist es verpönt, Schuhe zu tragen, die schon Gehfalten werfen. Hier wird Christian Olearius 1986 Gesellschafter. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der Pfarrerssohn und studierte Jurist schon einen Namen in der Wirtschaft gemacht. Unter anderem hat er den Schreibgerätehersteller Pelikan vor dem Untergang bewahrt, indem er das Unternehmen finanziell unterstützte und strukturell neu aufstellte. Auch bei der Warburg Bank sortiert er die Geschäfte neu und verfünffacht innerhalb von 2 Jahrzehnten das Geschäftsvolumen. Olearius ist ein Banker alter Schule. Ihm geht es nicht nur um den Profit der Bank. Er versteht sich auch als jemand, der seine Verantwortung für die Gesellschaft trägt. Deshalb engagiert er sich auch politisch und sozial, sitzt zum Beispiel im Kuratorium der größten Stiftung in Hamburg, der Joachim-Herz-Stiftung, und ist immer wieder zur Stelle, wenn ihn die Stadt braucht. Er rettet beispielsweise das Hamburger Stahlwerk und verhandelt für die Stadt den Kauf von Wohnungen des gescheiterten Gewerkschaftsunternehmens Neue Heimat. Damit soll verhindert werden, dass die Wohnungen auf dem freien Markt landen und zu Spekulationsobjekten verkommen. Dieses Selbstbild von Olearius als Mäzen der Stadt passt wunderbar zu dem Verständnis, das Olaf Scholz von Wirtschaft und Politik hat. Sie sollen zum Wohle der Gesellschaft Hand in Hand gehen. Aber Olearius' Engagement gibt es nicht umsonst. Im Gegenzug erwartet er Unterstützung von der Politik für die Wirtschaft und im Zweifelsfall natürlich auch für sich und seine Bank. Und eben jene Unterstützung benötigt er, als die Cum-Ex-Deals der Warburg Bank ins Visier der Steuerfahnder geraten. Die Cum-Ex-Deals sind ein dreister Griff in die Staatskasse. Der Begriff Cum-Ex ist heute in der breiten Öffentlichkeit bekannt. Trotzdem wissen viele nicht, was sich genau dahinter verbirgt. Kurz gesagt handelt es sich dabei um eine betrügerische Finanztransaktion, die so komplex ist, dass es den beteiligten Akteuren gelungen ist, eine Zeit lang unbemerkt Steuern in Milliardenhöhe zu erbeuten. Schauen wir uns die unzulässige Praxis etwas genauer an. Aktien schütten Dividenden aus und auf diese Dividendeneinnahmen müssen Steuern gezahlt werden, die in der Regel automatisch abgeführt werden. Eine Ausnahme besteht für institutionelle Anleger wie Banken, die die eingezogenen Steuern vom Finanzamt zurückerstattet bekommen. Cum-Ex-Deals funktionieren so, dass mehrere Parteien rund um den Dividendenstichtag, also den Tag, an dem für eine Aktie Dividenden ausgeschüttet werden, Aktien im Kreis tauschen. Dadurch verlieren die Finanzämter den Überblick, wer die Aktie zum Stichtag tatsächlich besitzt. Das Ergebnis ist, dass die Steuern mehrfach zurückerstattet werden, und zwar auch an diejenigen, die vorab gar keine Dividendensteuern gezahlt haben. Es ist ein bisschen so, als würde man im Supermarkt eine Pfandflasche in den Automaten schieben und dafür nicht nur einen, sondern mehrere Pfandbons erhalten. Nur, dass es bei Cum-Ex nicht um Centbeträge geht, sondern um Millionen. Mindestens eine Partei erhält also unrechtmäßig einen riesigen Batzen Geld vom Finanzamt, den die Gauner dann untereinander aufteilen. Bei solchen Deals hat auch die Warburg Bank mitgemacht und auf diese Weise vom Hamburger Finanzamt rund 169 Millionen Euro ergaunert. 68 Millionen davon blieben bei der Bank. Der Rest wurde an Partner wie den als Mr. Cum-Ex berüchtigten deutschen Steueranwalt Hanno Berger ausgezahlt. Als das Hamburger Finanzamt den Betrug schließlich bemerkte, ist die Frist für Rückforderungen nach damaliger Gesetzeslage zum Teil schon verjährt. Nur noch knapp 90 Millionen Euro können die Beamten von der Bank noch zurückfordern. Doch selbst das ist Christian Olearius zu viel. Er beschließt, an mehreren Fronten gleichzeitig gegen die Rückzahlungsforderung anzukämpfen, einmal direkt bei der zuständigen Steuerbeamtin und bei Olaf Scholz. Olearius sucht Beistand bei Olaf Scholz. Olearius stellt mit den Anwälten der Bank Argumente zusammen, die Warburg entlasten sollen. Neben der Behauptung, dass die Bank niemals bewusst gegen geltende Gesetze gehandelt habe, nehmen vor allem zwei Argumente eine zentrale Stellung ein: die Verdienste der Bank für die Stadt Hamburg und der finanzielle Ruin, in den die Bank geraten würde, wenn sie die Cum-Ex-Gelder zurückzahlen müsste. Während Olearius der Stadt Hamburg mit Hilfe der Bank tatsächlich immer wieder geholfen hat, ist das zweite Argument, wonach die Bank pleite gehen würde, eine dreiste Lüge. Zumindest hatte er der BaFin, der Bankenaufsicht in Deutschland, das genaue Gegenteil versichert. Die BaFin soll sicherstellen, dass das Bankenwesen gesund ist und Katastrophen wie die Finanzkrise von 2009 nicht noch einmal eintreten. Im Zuge erster Berichte über Cum-Ex und die Verwicklungen der Warburg Bank hatte sich die BaFin deren Finanzen etwas genauer angeschaut. Dabei war auch sie zu dem Schluss gekommen, dass die Warburg Bank eine Rückzahlung nicht überstehen würde. Allerdings hatten Olearius und der Sohn des Bankgründers, Max Warburg Junior, sich gegenüber der BaFin ausdrücklich verpflichtet, die Steuerrückforderungen gegebenenfalls aus eigener Tasche zu zahlen. Faktisch bedeutet das, dass der Bank keine Pleite droht, sondern den beiden Gesellschaftern ein Teilverlust ihres Privatvermögens. Aber das erzählen Olearius und seine Leute natürlich weder den Beamten vom Hamburger Finanzamt noch dem amtierenden Bürgermeister Olaf Scholz. Insgesamt treffen sich Olearius und Scholz dreimal persönlich. Hinzu kommt ein Telefonat. Das erste Treffen findet am 7. September 2016 statt. Zu diesem Zeitpunkt hat die zuständige Steuerbeamtin die Rückzahlung des Millionenbetrags wegen der angeblich drohenden Pleite erst einmal auf Eis gelegt. Schließlich würde eine Pleite des Kreditinstituts auch jede Menge Arbeitsplätze kosten. Trotzdem treffen sich Olearius und Scholz. Olearius berichtet dem Bürgermeister von der Rückforderung des Finanzamtes und legt dar, weshalb er sie für falsch hält. Scholz entgegnet zwar, dass er Cum-Ex für illegal halte, dennoch notiert Olearius später in seinem Tagebuch, der Bürgermeister habe aufmerksam zugehört und kluge Fragen gestellt. Nichts sei versprochen worden, aber man könne sich jederzeit bei Scholz melden. Nach 90 Minuten habe man sich freundschaftlichst voneinander verabschiedet. Wie viel Olearius in die Gesten und Worte von Olaf Scholz hineininterpretiert, lässt sich natürlich nicht beantworten. Immerhin ist Scholz ein absoluter Profi darin, sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Insofern ist dieses erste Treffen noch recht unverfänglich. Die zweite Begegnung ist da schon heikler. Scholz gibt Olearius einen Rat, der dazu führt, dass die Warburg Bank nichts zurückzahlen muss. Die Stimmung bei den Warburg-Bankern kippt genauso schlagartig wie die Meinung der zuständigen Steuerbeamtin, die die Rückzahlung zunächst veranlasst, dann aber ausgesetzt hatte. Nach einem erneuten Sinneswandel fordert sie das Geld nun doch zurück. Außerdem läuft mittlerweile ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung gegen Olearius und Max Warburg Junior. Olaf Scholz weiß von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, als er die beiden 7 Wochen nach dem ersten Treffen mit Olearius empfängt. Olearius hat ein 7-seitiges Papier dabei, in dem die Argumente der Bank noch einmal zusammengefasst sind. Auch hier ist die drohende Pleite vermerkt. Wie schon beim ersten Treffen lässt sich Scholz nicht in die Karten gucken. Laut der Tagebucheintragungen von Olearius hält sich der Bürgermeister mit einer Meinung zurück und lässt nicht erkennen, ob er etwas unternehmen wird. 2 Wochen nach dem Treffen meldet Scholz sich dann telefonisch bei Olearius. Nach kurzem Smalltalk fordert der Bürgermeister Olearius auf, das Argumentationspapier an den Hamburger Finanzsenator Peter Tschentscher zu schicken. Scholz hat das Papier offenbar gelesen. Ob er sich daraufhin mit Tschentscher abgesprochen hat, ist jedoch unklar. Olearius notiert nur, dass Scholz ihm rät, das Dokument ohne weitere Bemerkungen abzuschicken. Tschentscher scheint also Bescheid zu wissen, was er auf den Tisch bekommen wird. Das ist an sich schon ein bemerkenswerter Vorgang. Der Bürgermeister empfängt nicht nur einen mutmaßlichen Steuerbetrüger, sondern gibt diesem nachträglich auch noch konkrete Ratschläge, was er tun solle. Dass Scholz Olearius direkt an Tschentscher verweist, ist ebenfalls sonderbar. Denn eigentlich ist es nicht Aufgabe des Finanzsenators, sich in Entscheidungen des Finanzamtes einzumischen. Doch genau das scheint er zu tun, wenn auch nur indirekt. Nachdem er das Schreiben erhalten hat, notiert Tschentscher darauf die Bitte, über den Fortgang der Angelegenheit informiert zu werden. Er benutzt dafür grüne Tinte, die in Hamburg einzig dem Finanzsenator vorbehalten ist. Außerdem setzt er sein Namenskürzel unter den Vermerk, bevor er das Schreiben von seinem Referenten persönlich in die Finanzverwaltung bringen lässt. Ein solcher Vermerk kann durchaus als Mahnung von ganz oben verstanden werden, die Argumente der Bank äußerst ernst zu nehmen. So interpretiert es zumindest der Untersuchungsausschuss, der sich Jahre später mit den Cum-Ex-Verwicklungen der Warburg Bank befasst. Nur knapp 1 Woche nach dem Telefonat zwischen Scholz und Olearius erhält der Banker die erlösende Nachricht, dass das Finanzamt die Steuererstattungen nun doch nicht zurückfordert. In seinem Tagebuch erstellt Olearius daraufhin eine Dankesliste. Unter den genannten Personen steht auch der Name Olaf Scholz. Die Warburg Bank fliegt doch noch auf und Scholz leidet plötzlich an Gedächtnisverlust. Dass die Warburg Bank am Ende doch nicht ungeschoren davonkommt, sondern die volle Summe inklusive der ursprünglich bereits verjährten Beträge zurückzahlen muss, ist vor allem einer Frau zu verdanken. Der Staatsanwältin Anne Brohr-Hilker. Sie gilt als unermüdliche Jägerin der Cum-Ex-Gauner. Bei einer von ihr angeordneten Durchsuchung werden die Tagebücher von Olearius sichergestellt, in denen der Banker die 3 Treffen sowie das Telefonat mit Scholz dokumentiert hat. Das 3. Treffen findet im November 2017 statt. Inzwischen sind die Wellen so hochgeschlagen, dass selbst Olaf Scholz als Hamburger Bürgermeister nicht mehr weiterhelfen kann. Zu groß ist der Druck durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und seitens des Bundesfinanzministeriums auf die Hamburger Behörde. Nur einen letzten Rat gibt Scholz Olearius noch. Er solle sich den Medien gegenüber maßvoll zu den Vorwürfen äußern. Zu diesem Zeitpunkt weiß Scholz noch nichts von Olearius Tagebuch, in dem jedes einzelne Treffen vermerkt ist. Als er erstmals vor den Untersuchungsausschuss geladen wird, spricht er deshalb nur von einem einzigen, inhaltlich eher allgemein gehaltenen Treffen. Als die persönlichen Aufzeichnungen des Bankiers schließlich ans Licht kommen, kann Scholz die Treffen nicht mehr leugnen. Wie also rettet er sich aus der Affäre? Er wirft den Scholzomat an und schaltet den Remix-Modus ein. Das Ergebnis ist ein Feuerwerk an Formulierungen, die alle dasselbe aussagen. Er, Scholz, könne sich an nichts mehr erinnern. Über die Treffen mit Olearius sagt er unter anderem, er sei froh, die elektronischen Kalenderdaten gefunden zu haben. Andernfalls hätte er seine Termine mit dem Banker gar nicht bestätigen können. Und da wir gerade über Elektronik sprechen, Brohilkers Ermittler hatten auch die Befugnis, die E-Mail-Postfächer der Hamburger Finanzbehörde zu durchforsten, sowie das Postfach von Scholz aus seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister. Das ernüchternde Ergebnis dieser Suche? Die Ermittler fanden so gut wie gar nichts. Das wiederum ist schon einigermaßen merkwürdig, wenn man bedenkt, dass das Thema Cum-Ex in Hamburg durch die Warburg Bank hochpräsent war. Und eine Gegenprobe macht die Sache noch verdächtiger. Die Stichwörter HSH Nordbank und Warengoldbank ergeben nämlich sehr wohl Treffer. Über die HSH Nordbank hatten Tschentscher und Scholz E-Mails ausgetauscht, als die sogenannten Panama Papers veröffentlicht wurden. Ob es Bezüge zu Hamburg gäbe, wollte Scholz damals wissen. Im Klartext heißt das, natürlich haben sich der Bürgermeister und sein Finanzsenator über dringende Finanzthemen und potenzielle Skandale auch per Mail unterhalten. Dass das bei Cum-Ex und der Warburg Bank überhaupt nicht stattgefunden haben soll, ist daher schwer zu glauben. Aber Scholz wiederholt sowohl öffentlich als auch im Untersuchungsausschuss immer wieder, sich an nichts erinnern zu können. Nach seiner finalen Vorladung tritt er vor die Presse. Nicht weniger als 91 Journalistinnen und Journalisten aus dem In- und Ausland sind versammelt. Scholz gibt ein knapp einminütiges Statement ab. Es habe keine Einflussnahme von ihm auf die Steuerrückforderungen gegen die Warburg Bank gegeben. Da war nichts, sagt er zum Schluss mit einem Nicken, bedankt sich und stapft zufrieden davon. Unser Blick zu Die Akte Scholz von Oliver Schröm und Oliver Hollenstein hat dir hoffentlich zwei Dinge gezeigt. Erstens, dass Olaf Scholz dem Bankier Christian Olearius und der Warburg Bank allem Anschein nach dabei geholfen hat, sich gegen rechtmäßige Steuerrückforderungen zu wehren. Und zweitens, dass wir trotz aller Indizien nur von einem Anschein sprechen können, weil handfeste Beweise fehlen. Das ist wohl auch einer der Hauptgründe dafür, dass Scholz die Cum-Ex-Affäre weitgehend schadlos überstanden hat. Im Wahlkampf um die Kanzlerschaft jedenfalls nahmen etwa die Plagiatsvorwürfe gegen Annalena Baerbock eine wesentlich größere Rolle ein als Scholz' mutmaßliche Rückendeckung für die Warburg Bank. Angesichts der finanziellen Größenordnung ist das schon einigermaßen erstaunlich und führt uns zum zweiten Grund für Scholz' Unversehrtheit. Cum-Ex ist wahnsinnig abstrakt. Selbst professionelle Finanzbeamte brauchten lange Zeit, bis sie die betrügerischen Deals entdeckten. Verständlich also, dass es der breiten Öffentlichkeit leichter fällt, sich über abgeschriebene Buchseiten zu echauffieren. Schließlich wissen wir schon seit der Schulzeit, dass Abschreiben gegen die Regeln verstößt. Bei komplexen Finanztransaktionen ist die Schummelei viel schwieriger zu durchschauen. Und am Ende ist da auch noch Scholz' perfektionierte Selbstdarstellung als seriöser Politiker, auf den man sich verlassen kann. Tatsächlich gilt er in Kennerkreisen als jemand, der sich gewissenhaft und fleißig in Sachthemen einarbeitet. Aber natürlich macht auch ein Olaf Scholz Fehler. Doch statt sie zuzugeben, wirft er lieber den Scholzomat an. Daran habe ich keine konkrete Erinnerung.